Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 46, Ingenieure, Wissen und Umgang mit Veränderung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, warum habe ich das heutige Thema in der Episode? Ich habe vor einer geraumen Zeit angefangen, entsprechend in den Episoden einfach mal zu fragen, ob Hörer Buchempfehlungen haben, und daraufhin gab es dann einige Rückmeldungen und vor allem vom Kurt Klöser gab es eine sehr lange Mail mit sehr vielen Buchempfehlungen, die er mir geschickt hat, und ich habe die Mail durchgelesen, regelrecht verschlungen. Da waren sehr viele sehr interessante Bücher drin. Das Faszinierende dabei war, leider kannte ich kein einziges davon. Sie sahen alle aber sehr interessant aus, und dann habe ich daraufhin ihn direkt angesprochen, habe gesagt, hallo Kurt, wie sieht's aus? Du wohnst in der Eifel, ich hier in Köln. Das ist nicht weit weg. Bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Bücher zu bequatschen, die ich nicht kenne, da komme ich doch lieber mit meinem kleinen Studio zu dir in die Eifel und wir bequatschen gemeinsam deine Buchvorschläge. Und so ist es dann auch passiert. Ich bin in die Eifel gefahren und habe dort mit ihm eine wunderbare, spannende Episode aufgenommen. Und bevor wir da gleich reinhören, habe ich noch eine sehr spannende neue Information. Und zwar, wir haben einen Termin gefunden für unser Systems Engineering Barcamp. Und zwar am 6. Juli 2012 in Köln. Ich werde in den nächsten Tagen auch soweit alles hier im Podcast vorbereiten auf der Homepage, dass das auch dort draufsteht und zu finden ist. Was ich schon mal sagen kann, es ist ein Samstag. Wir haben ganz bewusst uns für einen Samstag entschieden, weil wir eben nicht sicher waren, ob die Hörer, die ja in der Regel als Ingenieure irgendwo auch in Projekten unterwegs sind, da auch an einem Tag in der Woche können, und vielleicht ist ein Samstag da günstiger. Es ist ein Experiment. Für die, die noch nicht wissen, was ein Barcamp ist: Barcamp ist eine sogenannte Unkonferenz. Was wir im Prinzip machen, ist, wir werden ein paar Räumlichkeiten bereitstellen und freuen uns, wenn Leute Interesse haben, einfach dazuzukommen. Es wird ein Pinnwand geben, wo es halt so Vortragsslots gibt, und da kann sich jeder einfach mit einem entsprechenden Post-it oder was auch immer da drauf setzen und sagen, hier in dem Slot, in dem Raum würde ich gerne ein Thema vortragen oder eine Diskussion anregen oder einen kurzen Workshop mit den Leuten halten, die da sind. Also ihr merkt schon, das ist sehr viel Vernetzung, sehr viel Wissensaustausch, Themen weiter nach vorne treiben. Wir werden ein bisschen Getränke und Knabbereien bereitstellen und so hoffen, einen wunderschönen Tag mit euch zu verbringen, die sich eben um dieses ganze Thema Systems Engineering kümmern und das nach vorne schieben möchten. Wie gesagt, alle weiteren Sachen werde ich in den nächsten Episoden mit Sicherheit dann auch noch bekannt geben. Eine Sache, die mir noch sehr am Herzen liegt, bevor wir jetzt gleich in das Gespräch mit dem Kurt einsteigen, ist, wir sind noch ein bisschen am gucken, wie das Barcamp heißen soll. Dazu habe ich eine Umfrage online stehen. Und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr rege dran teilnimmt, sodass wir auf jeden Fall auch dann kurzfristig den Namen für das Barcamp festlegen können. Ja, das soll es soweit im Vorfeld an Informationen sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Kurt. So bin ich heute in die wunderschöne Eifel gefahren und habe mich mit dem Kurt Klöser getroffen. Hallo Kurt.
Hallo Mike.
Du hast ja mir eine Mail geschrieben auf meine Rückfrage zu Empfehlungen, Buchempfehlungen. Und die Mail fand ich so spannend, dass ich dich mal angesprochen habe und gesagt, bevor wir das jetzt im Einzelnen oder ich das im Einzelnen in der Episode mal irgendwie vorstelle, komme ich doch einfach mal zu dir hier in die Eifel und wir sprechen mal so über die ganzen Themen, weil die Bücher fand ich spannend. Ich kenne sie größtenteils nicht und so habe ich gedacht, dann frage ich dich doch mal direkt.
Ja. Erstmal vielen Dank, dass ich in deiner spannenden Podcast-Reihe mitwirken darf. Ich höre sie seit Beginn an und habe sehr oft die Reihe empfehlen können und sehr gute Rückmeldungen bekommen. Von daher habe ich die Gelegenheit genutzt, als du aufgerufen hast, zu Tipps dazu beteiligen.
Ja, danke schön. Das freut mich sehr, auch heute mal einen Hörer dabei zu haben und ein paar Themen zu besprechen. Ja, bevor ich jetzt eingehe in die ganze Thematik und was wir so in deiner Mail hatten, wer bist du eigentlich? Wo kommst du so her? Was machst du so?
Ja, von der Ausbildung her bin ich Elektroingenieur, bin jetzt seit gut 25 Jahren im Geschäft und habe dabei einen Weg beschreitet, der auch von Veränderungen geprägt war, und gemerkt, dass das ein Thema ist, was sehr, sehr spannend ist. Und mein Weg daher begonnen im Bereich Elektronikentwicklung in einem großen Konzern, im Kfz-Bereich. Dann festgestellt, dass die ja, dass die Motivation, neue Dinge zu probieren, mich reizte. So wie man als Entwickler natürlich neue Hardware entwickeln will, neue Software, so wollte ich mich auch ein bisschen verändern und habe nach 5 Jahren Entwicklungsingenieur und Projektleitung in diesem Konzern ein 2-jähriges Sabbatical reingelegt, um herauszufinden, wie das ist, wenn man mit Motorrad durch die Sahara fährt oder von Alaska nach Feuerland über die Anden.
Super.
Ja, irgendwann hat man da seine Grenzen so ein bisschen ausgetestet und bin dann in Anlagenbau gelandet, durfte ein Ingenieurbüro mit aufbauen. 5 Jahre war auch eine sehr spannende Zeit. Hauptschwerpunkte in Europa im Bereich Glasveredelung haben wir Maschinen gebaut, bis das Unternehmen dann verkauft worden ist und 2000 wieder eine neue Gelegenheit kam, etwas Neues aufzubauen. Ein Unternehmen am neuen Markt, Digitaltechnik in der Industrieelektronik. Ja, und das endete dann auch 2005 mit vielen neuen Erfahrungen. Und seit 2005 bin ich jetzt freiberuflich tätig im Bereich Projektmanagement, Veränderungen und begleite Inhaber von Ingenieurbüros auf ihrem Weg zu ihren Zielen.
Ja, und das finde ich super spannend und das ist auch so das, was ich heute ganz gerne mit dir so in der Episode so ein bisschen besprechen wollte, weil das passt zu den Büchern, die du mir geschickt hast, das Thema Veränderung. Du hast eben auch so im Vorgespräch diesen Satz geprägt, die Welt verändert sich, was sind das so für Auswirkungen? Gerade für die Ingenieure. Was ist so deine Erfahrung und deine Sicht aus den Jahren?
Ja, zum einen habe ich 2001, 2002 das Platzen der Internetblase mitbekommen aus eigener Erfahrung. Projektmanager, der teilweise 20 Projekte gleichzeitig zu managen hatte und das teilweise in Südamerika, wo die großen Papierfabriken sind, aber auch Europa und natürlich auch Asien. Was dazu führte, dass ich mich als Ingenieur selbst erstmal mit dem Thema Work-Life-Balance auseinandersetzen musste. Wenn man für 4 Stunden nach Südamerika fliegen muss, das ist dann schon recht anstrengend, weil das normale Geschäft lief halt weiter. Das waren so die eigenen Erfahrungen, wie man seine eigene Work-Life-Balance hinbekommt. Der zweite Punkt war dann zu Zeiten, als ich mich selbstständig gemacht habe und einen großen europäischen Flugzeughersteller begleitete auf dem Weg zur Globalisierung, der Zerlegung der Wertschöpfungskette, zu sehen, was passiert denn eigentlich da mit den Ingenieuren? Wir sind hier in Deutschland immer noch geprägt zu entwickeln. Managen ist nicht unbedingt so unser Thema, da sind die Amerikaner wahrscheinlich ein bisschen stärker. Und diese Ingenieure begleiten zu dürfen auf ihrem Weg, aber auch in Zeiten der Automobilkrise 2008, die großen Automobilhersteller, die auch vor neuen Herausforderungen standen, haben mir sehr viele interessante Erfahrungen beigebracht, die ich halt jetzt weitergebe.
Da würde ich richtig gerne mal mit dir richtig tief einsteigen. Was für Punkte siehst du denn da auch? Und du hast da auch entsprechend ja auch Trainings gegeben zum Thema für die Ingenieure, hast du mir erzählt. Was sind so die Faktoren, die aus deiner Sicht so vieles geprägt haben in den letzten Jahren?
Ja, es gibt ein sehr schönes Buch dazu und das war ja auch der erste Buchtipp, den ich dir habe zukommen lassen. Das ist von Thomas Friedman, ein Pulitzer-Preisträger, der 2005, 2006, glaube ich, rum das Buch geschrieben hat, Die Welt ist flach, womit er meint, dass die gesamte Wertschöpfungskette rund um den Globus verlegt wird. Und er hat für diese Veränderung 10 Faktoren festgehalten. Und die haben mir so das erste Mal die Augen geöffnet, wie das Ganze zusammenhängt, was man dann bei großen Konzernen trainieren muss, warum der Entwicklungsingenieur das Angebot bekommt, System Engineer zu werden. Oder die Flugzeugbauer nennen das dann Systemarchitekten, die dann managen müssen, die internationalen Entwicklungsteams zusammenbringen. Und über sein Buch ist mir und vielen anderen Ingenieuren dann auch klar geworden in den Trainings, dass da etwas passiert und dass man sich die Frage stellt, wie stellt man sich neu auf diese Veränderung ein? Also wie muss ich als Jungingenieur, der vielleicht 32, 33 ist, sich aufstellen, damit er in 10 Jahren auch noch hier in Europa einen Job hat? Und ich greife einfach vielleicht mal ein paar Veränderungen auf, die Thomas Friedman da festgestellt hat. Das war der erste Punkt, das Zusammenbrechen des Warschauer Paktes, dass plötzlich die Mauer weg war und auf der einen Seite der Welt 2,5 Milliarden Menschen und auf der anderen Seite 3,5 Milliarden Menschen in ein Wirtschaftssystem strömen, was komplett die Weltordnung letztendlich verändert hat. Der zweite Punkt war die Erfindung des World Wide Webs 1995. Anfangs gab es keine Inhalte, aber Stück für Stück kamen halt die Inhalte. Und das heißt, wir haben eine komplette Veränderung von der Workflow. Die älteren Ingenieure kennen noch die großen Workstations, die man braucht, um die ersten CAD-Programme ans Laufen zu bringen. Mittlerweile können sie das von zu Hause, die Programme nutzen. Ob das Programm dann aber in Deutschland genutzt wird oder in Indien, spielt erstmal keine Rolle. Das heißt, ich kann grundsätzlich die Arbeitsplätze neu gestalten. Ich brauche nicht mehr 10.000, 20.000 Euro, um eine CAD-Station hinzusetzen, sondern Hochleistungs-PC funktioniert mittlerweile auch. Und so ging es Stück für Stück in diesem Bereich bis zum Punkt Hochladen, Web 2.0, Inhalte verfügbar machen, Outsourcing, Der ein oder andere erinnert sich noch an das Jahr 2000-Problem, wo wir massenhaft Inder hier nach Deutschland oder nach Amerika geholt haben, um unser angebliches Jahr 2000-Problem zu lösen. Was machen die ganzen Programmierer? Die gehen zurück nach Indien und ziehen dort Technologiefirmen hoch. Und so passiert Stück für Stück dieses Offshoring. Die globalen Wertschöpfungsketten entstehen und die machen natürlich jetzt den einen oder anderen großen Konzernen Schwierigkeiten.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ich ja auch erlebe in meinem Alltag, in meinem Umfeld bei den verschiedenen Kunden. Also wirklich diese Situation, die zentrale Entwicklung liegt irgendwo hier in Deutschland, aber es ist halt einfach so, dass die Softwareentwicklung ist in Ägypten und oder in Indien und die Konstruktion ist in Tschechien und die Elektronikentwicklung in Bulgarien und produziert wird in Mexiko. Also es teilt sich total auf und die Teams sind auch so und damit kommen auch eine ganze Menge Herausforderungen ja auch auf die Ingenieure zu, die alle nicht fachlich sind. Also das ist so mein Erlebnis. Was ist so das, was du so im Bereich multifunktionale Teams und wo wird das so hingehen für eine Erfahrung hast und eine Sicht?
Ja, aus meiner Erfahrung nehmen wir große Flugzeugbauer, die haben einen globalen Markt. Und wenn ich Flugzeuge nach China verkaufen möchte oder Autos nach China verkaufen möchte, um VW oder BMW zu nehmen, Audi, dann wird immer wieder die Anforderungen des Kunden kommen, nicht nur Kunde zu sein, sondern auch Wertschöpfung mitzubringen, um das Land weiterzubringen, um die Produktivität ins Land zu nehmen. Früher waren es Teile, die wir doch zugekauft haben. Heutzutage möchte man halt auch Entwicklungsleistungen mitbringen. Und das heißt, es gibt neue Aufgabenfelder. Das heißt, die Zerlegung der Wertschöpfungskette muss hier wieder zusammengesetzt werden, weil Audi bleibt ein deutscher Konzern, Airbus bleibt ein europäischer Konzern und diese Architekturleistung ist zu bringen oder wie du immer beschreibst als System Engineer, diese Aufgabe erfordert ein hohes spezialisiertes Fachwissen mit sehr viel Erfahrung, aber gleichzeitig auch andere Fähigkeiten, die Jungingenieure in ihrem Studium nicht lernen. Thema Projektmanagement, Thema Menschenkenntnis, Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Diese Themen sind neue Herausforderungen und die Arbeitswelt ist da nicht mehr zeitlich gebunden.
Ja, also da sprichst du ganz, ganz wichtige Punkte bei an. Ich habe sogar heute die Situation in einigen Projekten immer wieder erlebt, du hast irgendwo in zum Beispiel Ägypten deine Softwareentwicklung, da haben wir auf der einen Seite ein Kommunikationsthema, dann haben wir auch ein Distanzthema, dann haben wir ein Spezialisierungsthema. Natürlich wollen die deutschen Softwareingenieure keine Softwareentwicklungstätigkeiten nach Ägypten geben, weil das ja eigentlich ihre Kompetenzhoheit ist. Auf der anderen Seite hast du aber die Situation, dass sich durch die Veränderungen, die gerade laufen, auch Entwicklungsstandorte verändern. Also wenn die Automobilhersteller zum Beispiel nach China gehen mit ihren Entwicklungsstandorten, dann werden natürlich auch die Zulieferer mit ihren Entwicklungsstandorten dahin wandern, sage ich mal. Und habe jetzt auch das Erlebnis, wo dann plötzlich die ägyptischen Entwicklungsingenieure ein Stück weit, sage ich mal, Angst haben oder die Herausforderung sehen, dass jetzt ihre Jobs von den Chinesen gemacht werden. Also interkulturell und wie teilt sich das auf und wie findet sich wer in diesem ganzen Konstrukt dann am Ende wieder, ist ein Riesenthema. Und da sehe ich auch genau, wie du es sagst, ich glaube, der Weg bei uns im Mittelstand und auch in großen Unternehmen in Deutschland wird sein, wir müssen uns auf diese Systemebene und die Kompetenz heben, weil ich glaube, die anderen sind durchaus in der Lage, vieles sehr spezialisiert, sehr gut abzuliefern und wir müssen schauen, dass wir es dann zusammenbauen.
Genau, du hast zwei Worte da verwendet, Entwicklungspartner. Mhm. Und das hat sich halt auch verändert. Früher hat ein Unternehmen sich Lieferanten gesucht und ein fertiges Produkt bekommen. Mittlerweile sind es mehr Vernetzungen, Entwicklungspartnerschaften auf Augenhöhe. Und deshalb muss ein Unternehmen sich neu aufstellen und der einzelne Mitarbeiter braucht ein neues Bewusstsein. Und das ist in diesen kleinen Veränderungsprojekten, wenn Ingenieure aus der Fachverantwortung rausgehen und spielen mit dem Gedanken, Projektleiter zu werden oder eine Linienverantwortung zu übernehmen, um mit Menschen zu arbeiten, braucht er neue Skills. Ja. Und diese Skills, um nochmal auf das Buch von Thomas Friedman zurückzukommen, behauptet er, dass es eine neue Mitte braucht in Europa und er nennt sie die Unantastbaren. Das heißt, er sagt, das Unternehmen, was in Europa bestehen will oder der Mitarbeiter, der Ingenieur, der Entwickler, der in Zukunft auch noch einnahmenfähig sein will, sollte sich 8 Punkte überlegen, wie er bezogen auf diese 8 Punkte steht. Und eine dieser Fähigkeiten ist die unantastbare oder die neue Mitte, die kann gut kooperieren. also mit anderen Menschen oder mit anderen Unternehmen und kann organisieren. Also ich muss diesen Informationsfluss hier auch organisieren, ich muss ihn optimieren. Er kann auch gut kombinieren, also er kann aus anderen Bereichen sich Impulse nehmen und die in seinen Bereich nehmen. Denken wir an einen Projektleiter, vor kurzem habe ich ein Seminar besucht, Schauspieltricks für Nicht-Schauspieler. Ein wunderbares Seminar von einem Schauspieler für Projektleiter gehalten, weil ein Projektleiter muss mittlerweile in Status-Meetings, wo er einfliegt beim Kunden, innerhalb von 4 Stunden eine Leistung bringen. Das ist eine anspruchsvolle Leistung, das ist etwas ganz anderes, als wenn er eine Linie Management bei Walking Around betreibt. Er muss auch gut erklären können, weil wenn er letztendlich für ein Status-Meeting zum Kunden fährt, zu seinem Entwicklungspartner, muss er möglichst schnell optimiert auf den Punkt kommen und kann nicht korrigieren. Wenn er das Kickoff-Meeting verlässt oder das Status-Meeting, ist er wieder draußen. Ich muss also überlegen, wie gut ist denn meine Fähigkeit, und zwar zielgruppengerecht die Informationen rüberzubringen. Also habe ich einen haptischen Menschen gegenüber, habe ich einen visuellen oder einen auditiven Menschen gegenüber. Also alle Kanäle zu bedienen, dass er sehr gut erkennen kann. Wenn wir darüber reden, dass die Wertschöpfungskette zerlegt worden ist, dann muss ich die auch wieder zusammensetzen. Ich muss also die Abläufe zwischen den Unternehmen, zwischen den Freiberuflern, zwischen den Kunden gut organisieren können. Und ich muss sie optimieren können. Da darf keine Verschwendung dazwischen sein. Er muss flexibel und anpassungsfähig sein. Arbeitszeiten, welcher Projektmanager kann noch sagen, er hätte feste Arbeitszeiten. Wenn er eine gute Idee hat für ein Kickoff-Meeting, für eine Entwicklung oder für ein Konzept, und er hat die beim Joggen, wunderbar. Ist das jetzt Arbeitszeit oder ist das keine? Das heißt,
sehr gute Frage.
Da verschwinden viele Dinge. Berührt gerade im Mittelstand bei Konzernen die Firmenkultur. Wie geht es mit Stempeln um? Wie geht es mit Netzwerkveranstaltungen um? Oder über Xing, ist das jetzt Arbeitszeit, ist das keine Arbeitszeit? Ja, es gibt 2 weitere Themen noch, die wichtig sind. Er hat Persönlichkeit. Also das Unternehmen nach außen hat eine Persönlichkeit, wird verbunden mit etwas. Und das gilt aber auch für den Entwicklungsingenieur. Zu meinen Zeiten bei Bosch zwischen 87 und 92 sind die Entwickler weggesperrt worden. Wir hatten noch nicht mal Visitenkarten, um auf die Hannover-Messe zu gehen. Man wollte ihn isolieren. In den heutigen Zeiten geht das nicht mehr. Der Entwickler braucht auch eine Persönlichkeit. Er wird als Fachspezialist mit ins Meeting reingenommen und er muss dort überzeugen. Und das fällt vielen letztendlich schwer. Also auch da sind wir wieder auf der persönlichen Ebene, die Soft Skills, die weiterzuentwickeln sind. Und der letzte Tipp, der Thomas Friedman uns mitgibt, ist, die neue Mitte holt sich die Welt ins Haus. Also über Podcast, über Internet, die Informationen, die Chinesen können hier die Webseiten besuchen, sie können sich die Prospekte von den Wettbewerbern reinholen. Ich bin noch groß geworden als Ingenieur ohne das Internet. Die Recherche war sehr, sehr schwer und man hatte mindestens einmal in der Woche 2 Vertreter im Entwicklungsbereich, die einem Informationen brachten.
Okay.
Also es ist eine ganz andere Thematik. Die Information ist heute viel, viel schneller. Man erwartet sie aber auch schneller. Und daraus ergeben sich einfach neue Herausforderungen für Unternehmen und für Ingenieure.
Das bringt mich eigentlich zu 2 Themen, die ich super spannend finde. Das eine ist einmal der Umgang mit dem Netz oder mit dem Wissen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gehabt, als ich die Klausuren für Systems Engineering in Berlin gestellt habe. Ich habe denen die Klausur gegeben mit den Klausurfragen, hatte aber als Vorgabe, ihr könnt alles mitbringen. Von mir aus auch euren Laptop und euren Internetanschluss. Da haben die mich natürlich ganz komisch angeguckt, was haben sie ja noch nie erlebt. Wo ich dann aber gesagt habe, eure Arbeit wird später so sein. Eure Herausforderung wird nicht mehr sein, Informationen zu finden. Eure Herausforderung sein wird in Zukunft, diese Fragestellung in der kurzen Zeit mit dieser riesen Informationsfülle, die ihr haben werdet, ihr habt Zugang zu allem, richtig zu beantworten.
Genau.
Und genauso habe ich die Klausur gestellt. Und das ist auch, glaube ich, für heute noch für viele ungewohnt. Die zweite Frage, die ich habe, noch zu diesen Punkten, die neue Mitte, ist es Aufgabe des Unternehmens, dieses Thema anzupacken? Ist es Aufgabe des jeweiligen Mitarbeiters selber, wenn er es erkannt hat? Oder gar ist es eine Geschichte, wo alle beide zusammen an dem Thema arbeiten müssen?
Letztendlich kann man das Ganze nicht trennen. Also wenn ich an meine Erfahrungen im eher traditionellen Maschinenbau denke, kommen viele Impulse von unten. Das heißt über neue, junge Mitarbeiter, die einfach mit ihrem gewohnten medialen Verhalten ins Unternehmen reinkommen und erwarten, dass man halt einen Internetzugang hat. Und wenn er die erste Recherche machen möchte, stellt er fest, Webseite besucht nicht erlaubt oder Download von einem Seminar nicht möglich. Dann gibt es intern Diskussionen mit dem IT-Leiter, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. In größeren Unternehmen ist das eher eine strategische Thematik. Wie stellen wir uns auf? Also es ist ganz unterschiedlich. Man kann, glaube ich, doch keine Leitlinie sagen. Grundsätzlich ist das natürlich eine strategische Aufgabe der Führung zu sagen, wie müssen wir unser Unternehmen aufstellen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein anderer Buchtipp von Tim Cole. Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Unternehmen 2020. Das Internet war erst der Anfang, Praxiskonzepte für den Mittelstand. Auch dort, das Buch habe ich mehrfach schon empfehlen können und sehr gute Rückmeldungen von Unternehmern bekommen, die sagen, ja, da sind viele Dinge drin. Wenn wir das noch alles umsetzen müssen, dann kommt noch sehr viel auf uns zu, weil wir haben die Mitarbeiter gar nicht dafür. Wir haben die Mitarbeiter, die sind in einer anderen Kultur erzogen worden und jetzt werden Konzepte hier präsentiert, die mehr Eigenverantwortung von den Mitarbeitern einfordern, die aber gar nicht wissen, wie man mit dieser Eigenverantwortung dann umgeht.
Ein Riesenthema. Also kurz für die Hörer, wir werden noch einige Buchempfehlungen, wir werden das alles hinterher in die Shownotes packen von der Episode, also könnt ihr in Ruhe nochmal nachgucken, auch deine Kontaktdaten und alles. Ja, also das ist ein Riesenthema, was ich ja auch erlebe. Auf der einen Seite das Abgeben von bisherigen Hoheitsgebieten an andere Entwicklungsspezialisten, die außerhalb sitzen, auf der anderen Seite der Erdkugel, aber eben halt auch ja, dieser ganze Umgang mit Verantwortung, Freiheit. Ich bin ja für das Ergebnis, was ich auch als Ingenieur dort liefere, als Spezialist, verantwortlich und auch für die Konsequenzen meiner Entscheidung. Also es ist auch, wo viele, was ich erlebe, wo viele sich immer wieder schwer tun mit dieses, ja, ich habe jetzt hier Verantwortung, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, ein Ergebnis zu bringen, aber ich traue mich nicht, Entscheidungen zu fällen.
Ja, ich glaube, wir stehen erst am Anfang von dieser Veränderung. Wir erleben zurzeit einen Wandel, in dem wir uns in 10, 15 Jahren vielleicht daran erinnern, zu sagen, ja, das waren die Anfänge. Wenn man mittendrin ist, dann bekommt man das einfach nicht so mit. Man tut es vielleicht ab und sagt, das ist eine Modewelle, das wird wieder abebnen. Also in diesem Zusammenhang gibt es auch eine interessante Studie der Deutschen Bank, einer der bekanntesten Thinktanks in Deutschland. Ist auch zu finden unter expeditiondeutschland.de und nennt sich Deutschland 2020. Man hat sich schon früh 2007 die Frage gestellt, wie müssen wir uns in Europa denn aufstellen? Und festgestellt, dass die Projektwirtschaft, also dass man die Wertschöpfungskette zerlegt, waren 2% 2007. Und die These wurde aufgestellt, dass wir 2020 etwa 19% der gesamten Wertschöpfung über Projektarbeit leisten. Mhm. In einer neueren Überarbeitung nach der Wirtschaftskrise hat man sogar festgestellt, es wird viel, viel schneller gehen, weil durch die Krise sind diese Prozesse beschleunigt worden. Denken wir an atmende Unternehmen, also Mitarbeiter werden freigesetzt und wir kaufen die Menschen dann wieder als Freiberufler ins Unternehmen rein, um flexibel Projekte umsetzen zu können, um weniger Abhängigkeiten zu bekommen. Und das sind alles Themen, wo wir über Projektkooperationen denken. Also der Spezialist liefert die kritische Masse. Und genau da geht die Schere auf. Wir werden in Europa feststellen, dass wir einige oder viele Arbeitsplätze haben, die sogenanntes Deskilling haben. Die Anforderungen sind ganz klar definiert. Beispiel McDonald's. Da darf keiner frei entscheiden, wie viel Salz auf die Pommes draufkommen, sondern das Tütchen ist genau für die Größe. Und auf der anderen Seite braucht man hochbezahlte Spezialisten, die in der Lage sind, die komplexen Projekte zu managen. Und die Gefahr ist, dass halt zwischendrin eine große Anzahl von Ingenieuren überbleibt, die noch in der alten Welt verhaftet sind, weil ihnen einfach ja, Handlungskompetenzen fehlen, die man an der Hochschule nicht lernt.
Ja, also da bin ich völlig bei dir. Also das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was vielen hoffentlich noch bewusster wird, eben dieses, ich muss mich zu einem Spezialisten entwickeln. Früher war das so, in kleinen Projekten, da hast du halt, weiß nicht, zwei Softwareingenieure gehabt, einen Hardwareingenieur und einen Konstrukteur und vielleicht noch irgendeiner, der sich Projektleiter nannte auch und hatte noch irgendein Fachthema. Und oft lief das alles irgendwie so miteinander. Heute werden die ganzen Systeme komplexer, die Produkte werden komplexer, wir verteilen die ganzen Sachen um den ganzen Globus herum. Das heißt, ich habe auch nur eine Chance als Ingenieur in diesem Umfeld eine Zukunft zu gestalten, wenn ich mich auf irgendein Thema spezialisiere, was aber auch ein Vorteil ist, weil ich kann dann extrem gut sein. Ich erkläre das meinen Kunden häufig auch immer so nach dem Motto, ja, ihr habt da viele Spezialisten. Es ist wie bei der Leichtathletik. Ihr könnt auch nicht einen 100-Meter-Sprinter morgen zum Stabhochsprung stellen. Da wird er gnadenlos versagen. Aber er ist ein super Spezialist auf der 100-Meter-Strecke. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss kommen, zwangsweise auf beiden Seiten, sowohl beim Unternehmen wie aber auch bei den Mitarbeitern.
Genau. Dieses Spezialistendasein bringt aber drei andere Elemente mit rein, weil er ist ja als Spezialist, als Techniker, als Ingenieur, als Entwickler, als Programmierer. Wenn dieser Mensch als Spezialist aber jetzt in ein Projekt frei eingekauft wird, dann muss er halt noch ein paar andere Kompetenzen mitbringen. Und das sind dann die Themen wie zum Beispiel eine Methodenkompetenz. Wie bringe ich die Leistung, die ich bringe, beim Kunden rüber? Wie moderiere ich mit Lieferanten, mit Kunden gemeinsam ein Status-Meeting, um gemeinsam ein Lastenheft in ein Pflichtenheft zu wandeln? Es gibt interdisziplinäre Teams, um Entwicklungsprojekte näher am Markt zu platzieren. Und um ein Beispiel aus der Luftfahrt zu nehmen, dass die Entwicklungsingenieure mit der Stewardess, mit dem Kapitän, mit einem Business-Fluggast gemeinsam eine Spezifikation entwickeln. Wie könnte denn der Sitz der Zukunft aussehen? Also ganz spannende Themen. Was erwartet denn eine Stewardess von einem guten Sitz? Ist wahrscheinlich etwas ganz anderes, als was der Techniker gerne hätte. Und diese interdisziplinären Teams, aus dieser unterschiedlichen Gruppe ein Lastenheft zu entwickeln, braucht kommunikative Fähigkeiten. Und die fehlen vielleicht häufiger dann dem Spezialisten, wenn er seine Anforderungen versucht herauszufragen. Also wie steht es um seine Fragetechniken? Wie steht es um seine Dokumentationsfähigkeit? Wie ist seine persönliche Kompetenz in der Kürze, diese Themen rüberzubringen? Und da mangelt es halt bei vielen Ingenieuren. Und das ist deshalb auch so ein bisschen der Appell, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil ansonsten bleibt etwas auf der Strecke.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also auch gerade das Thema Kommunikation ist ja ein Riesenthema, was ich auch immer wieder merke auf der einen Seite, aber auch versuche, das Bewusstsein immer wieder aufzumachen. Kommunikation ist viel, viel entscheidender geworden heute für Ingenieure, egal welche Fachspezialisierung sie haben, als es vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren war. Bei Telefonkonferenzen tritt das ja häufig noch viel deutlicher zum Vorschein, als es vielleicht jetzt irgendwo bei einem Meeting ist, wo alle in einem Raum sitzen, weil plötzlich fehlt ja diese visuelle Kommunikation und dann siehst du ja irgendwo einen Spezialisten in einer epischen Tiefe und Breite ein Thema zu besprechen, was den anderen Ingenieur, der auf der Kundenseite steht, gar nicht interessiert, weil er will am Ende einfach nur sagen, okay, wann ist mein Konzept fertig und das sind meine wichtigsten Dreieckpunkte und mach mal.
Jetzt sprichst du die hohe Kunst des Projektmanagements an. Projektmanagement im Führen von virtuellen Teams und wenn es dann auch interkulturelle Teams sind, weil halt der Inder mit an Bord ist oder der erwähnte Ägypter eben, das ist die hohe Kunst im Projektmanagement. Es scheitert häufig aber schon an kleineren Dingen. Ich erinnere mich da an einen Vorfall Ende der 90er, als ich das erste Mal in England ein Vertriebsgespräch geführt habe. Und wie das in Deutschland üblich ist, man legt seinen Blog hin, schreibt das Datum, Namen, Teilnehmer und auf der anderen Seite machte man sofort zu. Wir haben keine Informationen mehr bekommen und wir wussten überhaupt nicht, was wir jetzt falsch gemacht haben, weil es war einfach wichtig zu wissen, wie breit ist die Maschine, wie lang, was braucht er für Geschwindigkeiten, was hat er für Chargenraten. Und wir haben im Nachhinein es erfahren bei einem Training, dass man in England ein ganz normales Gespräch führt und ganz zum Schluss bittet, dass er die Informationen, die technischen Daten doch nochmal zusammenfasst und uns zukommen lässt.
Okay.
Indem wir aber den Blog hingelegt haben und haben mitgeschrieben, hat er sich in ein Verhör zurückversetzt gefühlt. Und der Trainer hat das damals sehr plastisch rübergebracht und sagt, das ist so, als wenn man sich das erste Mal mit einer Frau zum Kaffee verabredet. Man nimmt den Blog und notiert dann, Lieblingsfilm ist das, Lieblingsgetränk ist das. Und dann ist uns das klar geworden, dass wir halt unsere eigenen Regeln mitgebracht haben und nicht gefragt haben, wie tickt der andere. Und das sind viele wertvolle Erfahrungen, die auch im internationalen Umfeld wichtig ist. Ja. Deshalb auch dieser Tipp, den ich mitgeschrieben hatte, Handbuch des globalen Managements, wo man sehr schön sehen kann, wie tickt denn eigentlich ein tschechischer Mensch, wie tickt denn ein Inder. Ich habe so an die 30, 40 internationale Projekte in verschiedenen Ländern gemacht und es ist mir nachher zum Standard geworden, bevor ich das erste Mal in Land geflogen bin oder auch zum wiederholten Mal, nochmal wieder die 3, 4 Seiten zu lesen, um mich neu zu norden, zu sagen, was darf ich denn tun, was darf ich denn nicht tun. Und wenn man das erste Mal in Brasilien ein Projekt vor die Wand gefahren hat, weil man mañana übersetzt hat mit morgen und man glaubt dann auch wirklich, morgen kommt das Ersatzteil, aber das heißt, dass das einfach später heißt, irgendwann. Dann macht das immer wieder Sinn, sich neu zu synchronisieren, zu sagen, ich lasse meine Werte hier, ich gehe in einen anderen Kontext und wenn ich Amerikaner mit drin habe, erwarten die einfach etwas anders von einer Präsentation. Also auch diese Themen einfach mal mit auf den Radarschirm zu nehmen, zu sagen, wie weit ist denn da meine persönliche oder die soziale Kompetenz, wenn ich in der Interaktion bin mit anderen Menschen.
Also ist aus meiner Sicht auch ein extrem wichtiges Thema. Ich bin vielleicht halt einfach schon sehr viel mit internationalen Teams unterwegs gewesen auf meiner Reise als Ingenieur. Aber ich erlebe viele Ingenieure, die klassisch bisher immer in Deutschland mit deutschen Ingenieuren zu tun haben. Jetzt plötzlich in den letzten Jahren wird das aufgemacht. Du hast mit Ägyptern, mit Tschechen, mit Bulgaren, mit Amerikanern, mit Chinesen, mit Japanern zu tun und die sind alle in ihrer Kultur anders. Und ich habe das Gespräch in der ersten Episode mit Iris Barnard war ja zum Thema interkulturelle Teams.
Ein sehr guter Podcast, kann ich durchaus nochmal empfehlen, sich die anzuhören.
Dankeschön. Weil ich glaube, es ist nämlich ganz wichtig zu verstehen, ich kann nicht zu einem Japaner gehen und sagen, nein, ist nicht. Ich muss ihm das anders rüberbringen. Beim Amerikaner sagte sie ja auch damals, ist es noch eher, die Amerikaner sind von ihrer Kultur im Wesen her den Deutschen da noch ähnlicher, weil wir Deutschen ja sehr, ich sag mal, offen nach vorne gehen und Themen auf den Tisch legen. Ich habe selbst in Frankreich gelebt, auch da ist es wieder anders. Auch da kannst du Dinge gar nicht so machen. Der Franzose macht dann relativ schnell zu. Mit dem musst du erstmal viel mehr, ich sag mal, soziale, kommunikative Arbeit leisten, bevor du überhaupt an den Punkt kommst, dass du inhaltlich diskutierst.
Ja.
Das ist so. Ja, das Vorbereiten ist ganz wichtig.
Das sind einfach neue Herausforderungen, die an die Ingenieure herangetreten werden, die es anzugehen gilt.
Wobei mein Tipp an der Stelle auch ist, und das hatte ich ja in einer der letzten Episoden, wenn ich noch Jungingenieur bin oder gar noch Student, ich habe ja auch ein paar Hörer dabei, die noch Ingenieurstudenten sind, geht ins Ausland. Es gibt nichts Besseres, als im Ausland diese Erfahrung zu machen. Ich meine, du warst ja auch viel im Ausland.
Ja. Ist eine gute Erfahrung. Der andere Weg ist halt auch zwischendrin immer wieder sich an Projekten zu beteiligen, die einen internationalen Charakter haben oder einfach sich in einen internationalen Kongress reinzusetzen und zu schauen, wie ticken die Leute, zu beobachten oder auch nur zu lesen. Es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch da im Internet Themen nachzulesen. Einfach einen spannenden Business-Roman zu dem Thema einfach mal zu hören. Auch da gibt es spannende Sachen. Wer keine Zeit hat zu lesen, sollte sich spannende Podcasts anhören oder auch ein Seminar einfach. Ein Webinar, ein ganz neuer Begriff, den haben wir ja auch noch nicht so lange, die Möglichkeit, die Weiterbildung zu Hause sich anzusehen.
Ja, also mache ich ja selber auch so. Ich höre ja amerikanische Podcasts übers Podcast, um selber übers Podcast mehr rauszubekommen. Der Nebeneffekt ist, dass ich wiederum meine englische Sprache und der Umgang mit dieser amerikanischen Kultur natürlich mitbekomme, weil ich erlebe, wie die dort reden, wie die auch miteinander reden, plus den Inhalt, der mich gerade auch interessiert. Also sehr gute Empfehlung.
Ja, es geht auch so ein bisschen, dass diese ganze Projektarbeit letztendlich von den Mitarbeitern, von den Familien natürlich sehr viel abverlangt. Eine dieser Diskussionen, wenn es darum geht, Ingenieure zu begleiten Richtung Junior-Projektleiter oder auch Projektleiter in internationales Umfeld zu begleiten, ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Belastung um? Stichwort lebenslanges Lernen. Wenn ich mich verändern muss, wer ist dafür zuständig, wie du eben gefragt hast? Aus meiner Sicht ist es der Mitarbeiter erstmal selbst, der die Impulse setzen muss, der sagen muss, mir fehlt an der und der Stelle etwas. Entweder ob das auf einer kommunikativen Ebene ist, ob das ein Seminar ist, ein Buch ist oder ob es die Methodenkompetenz ist, zu verhandeln. Weil wir müssen gerade, wenn wir über Entwicklungspartnerschaften reden, fällt immer wieder das Thema Verhandeln. Wie gehen wir damit um? Wie gut ist meine Verhandlungskompetenz? Wenn ich merke, dass ich meine Themen in einem 2-3-Stunden-Meeting nicht durchsetzen kann, dann sollte ich so viel reflektieren, dass ich das Thema bei mir persönlich auf der Entwicklungslandkarte wiederfinde und sage, gut, ich nehme mir da mal ein gutes Buch zur Hand, höre mir ein Webinar an und gehe einfach auch mal in ein Verhandlungsseminar rein. Ob ich diesen Impuls dann an meinen Unternehmer, an meinen Chef weitergebe und er mir ein Seminar zahlt, sollte zweitrangig sein. Der erste Punkt sollte immer sein, dass er sagt, ja, da kommen neue Herausforderungen auf mich zu. Ich muss mich selbst dazu positionieren. Wie gehe ich mit dem Thema Networking um? Wo habe ich denn eigentlich ein Netz? Im normalen Umfeld sind das die Kollegen. Was passiert aber in Projektteams, wo man sich vielleicht nur zum Statusmeeting trifft? Oder denken wir an den Freiberufler, der als Spezialist eingeflogen kommt. Wo hat er sein Netz denn noch? Wie definiert er sich da? Wenn wir über Vernetzen reden, sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ist das jetzt Arbeitszeit? Ist es Freizeit? Also diese sich damit zu beschäftigen, ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.
Ja, ist auch die spannende Erfahrung, die ich jetzt auch so mit dem Podcast mache, auf der einen Seite eben die Hörer treffen, wo die Leute ja auch gerne hinkommen, weil sie sich eben vernetzen, weil sie plötzlich merken so, okay, ich habe zwar Kollegen, ob jetzt als Freiberufler im Projekt oder als angestellter Ingenieur im Projekt, aber irgendwie, man kommt so zusammen und man trifft sich in den Meetings, man trifft sich vielleicht zu wichtigen Meilensteinen und dann ist das Projekt zu Ende und dann geht alles auseinander und das nächste Team ist wieder was ganz anderes. Und eben halt verbunden auch mit dem Wunsch, mit Spezialisten sich auszutauschen auf dem gleichen fachlichen Bereich. Ja, also Projektmanagement und Systems Engineering ist ja sehr nah beieinander. Da ist sehr interessant, aber ich erlebe bei den Software-Ingenieuren noch viel mehr, die das Web auch noch viel mehr nutzen, als wir es tun, eben genau diesen fachlichen Vernetzung und Austausch, die dann einfach auch ihre Fragestellungen ins Web schmeißen und dann sitzt irgendwo ein indischer Software-Ingenieur und sagt, ja, ich glaube, du kannst das so lösen. Also diese Art und Weise, wo uns das Netz auch hinbringen wird, verbunden aber auch mit einer völligen Veränderung aus meiner Sicht der Arbeitsart und dem Arbeitsumfeld und dem Einbindung von Familie und Beruf, was auch noch ein riesen spannendes Thema sein wird.
Genau, und das ist auch ein neues Thema. Ich durfte ein, zwei Innovationsprojekte begleiten. Gerade zu Zeiten der Krise haben sich viele Unternehmen aufgemacht, um ihre Branchenspezialisierung nochmal zu überprüfen und Thema neue Energien, alternative Geschäftsfelder. So ein Thema kommt in der Regel von oben ins Unternehmen rein. Ja, wir müssen uns aufmachen. Wir haben ja Ingenieure, die sollen mal was Neues überlegen. Aber der klassische Entwickler schaut dann in sein eigenes Unternehmen und fragt sich ja dann, ja, mit wem kann ich denn eigentlich darüber reden? Und erst dann stellt er fest, ich habe kein Netz. Ich weiß nicht, wo gebe ich das denn jetzt rein? Er kennt auch keinen Entwicklungskollegen aus einer ganz anderen Branche. Nehmen wir Automobilbereich, Medizintechnik. Also auch da können sich viele Dinge ja befruchten. Und dann fängt man darüber an, wieder nachzudenken, wie entsteht denn eigentlich das Neue? Wo kommt das Neue her? Kann ich das per Definition morgens von 8 bis 10 Innovationsworkshop, jetzt machen wir mal ein Brainstorming über Ideen? Oder kommt die Idee nicht besser beim Joggen? Aber auch da sind wir wieder beim Thema Arbeitszeit. Also es wird sehr viel verlangt, diese Schnittstellen, dass die Arbeit in einem speziellen Raum stattfindet, existiert nicht mehr. Viele Unternehmen haben aber genau diese Schubladen noch mit Stechuhr. Und da die Netze aufzubauen, die Vernetzung auch, so wie wir uns auch kennengelernt haben über Xing und über die Rückmeldungen, so entstehen neue Netze. Und auch da kann ich nur appellieren an Entwicklungsingenieure, die in der Regel eher bezogen auf die Technik sind, auch dafür zu sorgen, dass sie den Punkt lebenslanges Lernen, die Lernkompetenz erhalten, aber auch ihre Vernetzung mit im Auge behalten. Weil gerade dann kann ich, wenn ich ein spezielles Problem habe, auf mein Netz zurückgreifen, gebe das ins Netz rein und dann kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken Impulse oder wieder Fragestellungen raus.
Ja, und da kann ich gerade genau zu dem Thema eine Anregung geben an die Hörer. Und zwar bin ich ja mit dem Thomas und dem Björn gerade im Gespräch. Wir haben ja vor, im Sommer ein Systems Engineering Barcamp zu machen, also das wirklich, das ist ja eine Unkonferenz, sprich also wir machen nichts anderes, als dass wir die Räumlichkeiten, um ein bisschen was zu trinken, da besorgen und einfach die Leute kommen, die Zeit mitbringen, Themen mitbringen, ganz wichtig. Ja, also vernetzen und austauschen heißt auch, ich gebe Wissen, Fragestellungen in die Runde zu werfen und mit anderen vielleicht auch mal Lösungen zu diskutieren und zu denken. Und das ist ja diesen Barcamp-Gedanken extrem spannend. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn viele der Hörer da Interesse haben, das wird in Köln stattfinden, vorbeizukommen, genau diese Vernetzung, auch den Wissensaustausch und eben auch eigene Themen mitzubringen, die sie gerne dort einfach vortragen oder in Form von Workshops mal bearbeiten möchten.
Wer sich mit diesem Thema Vernetzen noch etwas näher beschäftigen will, dem möchte ich noch einen Buchtipp an die Hand geben. Gehe nie alleine essen, heißt das Buch. Es liest sich sehr gut, ist ein amerikanisches Buch, in der deutschen Übersetzung aber sehr locker leicht zu lesen. Und es sind dort ganz konkrete Themen drin, die ich in den Entwicklungsbereichen auch oft schon angewendet habe. Wenn es um neue Projekte geht, sogenannte FOG-Projekte oder Ghost-Projekte, wo man nur ein Ziel hingeworfen bekommt und macht mal. Und er hat zum Beispiel ein sehr schönes Modell, er nennt es den RAP. Und RAP steht für Relationship Action Plan. Funktioniert sehr einfach. Man entwickelt also seine Ziele, was man denn gerne erreichen möchte. Die Methode geht jetzt dahin, dass man sagt, ich überlege mir, wer hat denn irgendetwas mit diesem Ziel zu tun? Also nehmen wir ein ganz anspruchsvolles Thema Flugzeugentwicklung. Nehmen wir ein Projekt, ein Flugzeug zu entwickeln, was vom Radar nicht sichtbar ist. Also zum Beispiel ein Stealth-Bomber. Dass man dann überlegt, wen kenne ich denn eigentlich, der ein Hobby hat mit Flugzeugen? Wen kenne ich denn, der bei der Bundeswehr irgendwas mit Flugzeugen hat? Wer hat denn Raumfahrt studiert? Wenn ich mir überlege, wer ist denn in dem Feld mit drin, kommen relativ schnell, wenn man 3, 4 Menschen schon mal notiert hat, ist man relativ schnell nachher bei 12, 13 Menschen und man entwickelt dann einen Plan, wie kann ich Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen, wie komme ich ran, um die zu fragen, zu sagen, hier, du hast doch das Hobby Flugzeug, Avionik, welches Buch muss ich denn lesen, um mich mit dem Thematik zu beschäftigen oder wen kennst du in dem Bereich? So kann ich also über andere Menschen mich zu einem Entwicklungsthema raneignen und zu jedem dieser Menschen, wenn ich mich auf diesen Weg mache, werde ich relativ schnell merken, dass ich unheimlich viel Fachwissen und neue Menschen mit reinziehe, die mir dann helfen, mein Entwicklungsthema zu lösen. Und wir haben das in 2, 3 Bereichen, im Bereich der erneuerbaren Energien schon mal angewandt. Und wenn man weg von dem Fachlichen kommt und zieht das auf die menschliche Ebene, öffnen sich ganz andere Türen. Und das ist nur ein Beispiel für so ein konkretes Modell, wenn wir bei der Methodenkompetenz sind und denkt dann an den RAP. Man hat also ein sachliches Ziel, man überlegt sich die Menschen und dann daraus, wie kann ich Kontakt zu den Menschen, und dann läuft das plötzlich von selbst.
Ja, sehr schön, wunderbarer Tipp, also das ist perfekt.
Also aus persönlicher Erfahrung, man macht manche Dinge nur einmal im Leben und Angela Merkel konnte auch nicht üben, wie es ist, Bundeskanzler zu werden. So bin ich zum Beispiel auch an meine 2 Jahre Sabbatical rangekommen, die durch Zufall so entstanden sind. Wenn man den Traum hat, mal mit dem Motorrad durch die Sahara zu fahren, man hat das aber noch nie gemacht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein Motorrad, sondern nur einen Führerschein. Und das Erste, was man dann macht, man kauft sich eine Zeitung und man sieht, es gibt ein Globetrotter-Treffen in München. Dann fährt man doch ein Wochenende hin. Man geht auf den Platz und man trifft direkt 10, 20 Leute, die schon viel, viel mehr gemacht haben als man selbst.
Ja.
Und das ist so ein Beispiel dafür, wie man das in einem anderen Bereich dann zum Beispiel den RAP umsetzen kann.
Wunderbar. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie komme ich so zu neuen Ideen? Was gibt es da so? Innovationen? Das ist ja auch so ein Thema, was du mit in diesem ganzen Kontext hattest.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Im Bereich Technologieradar ist das zum Beispiel so ein Stichwort, wenn man das einfach mal ein bisschen googeln will, dass man das in sein Leben fest integrieren sollte, zu sagen, ich bestelle mir 10, 15, 20 verschiedene Newsletter, die ich aber nicht ganz normal in den Outlook-Eingangspost reinkommen lasse, sondern automatisch mit einer Regel reinlaufen lasse in den entsprechenden Verteiler. Sie sind also erstmal weg. Und wenn ich dann Lust und Laune habe und ich habe dann freitags, mittags irgendwie ein Loch, dann gehe ich in meine Newsletters rein und pick mir 2, 3 raus. Aber einmal pro Woche eine halbe Stunde dann in den Newsletter ein bisschen rumstöbern, um einfach Impulse zu bekommen. Oder die üblichen Stapel Fachzeitungen, die alle so auf den Schreibtischen haben. Sich selbst etwas zu automatisieren, montags morgens, bevor man Einstieg ins Tagesgeschäft hat, 3 Zeitungen durchblättern. Das Interessante ist, direkt rausnehmen und ein Post-it dran machen. Also irgendwo das Neue, das Unerwartete automatisieren, so wie wir in der Zeitung lesen. Wir haben ein bisschen das Problem, wir haben alle Internet, viele lesen dann die Zeitung über ihre Tablets, aber der Schöne an einer Zeitung ist doch, man bekommt neue Impulse gebracht, die man eigentlich gar nicht gesucht hat.
Ja.
Oder wie Picasso gesagt hat, ich suche nicht, ich finde.
Ja.
Und das verhindert so ein bisschen das Internet, weil da müssen wir immer wieder eine Frage stellen.
Ja.
Also von daher appelliere ich auch immer, ja, nutzen wir die PDFs im Internet, aber eine Fachzeitung, die man durchblättern kann, ist in der Regel auch schneller.
Ja.
Und man bekommt neue, interessante Themen gebracht, die man dann einfach nimmt, sammelt in so einen Themenbereich und für sich dann verankert.
Ja. Und vor allem, ich habe den großen Vorteil, also beide Seiten haben Vorteile. Ich habe den großen Vorteil bei der Fachzeitschrift, da habe ich jemanden, der da halt im Vorfeld schon mal ein Stück weit recherchiert hat und gesagt hat, das könnte interessant sein. Beim Internet kriege ich ja erstmal alles. Internet hat auch noch eine zweite Herausforderung, etwas wiederzufinden. Also wenn ich die Frage einstelle, finde ich was, und wenn ich dann nach 4 Wochen nochmal die gleiche Frage eingehe, dann wird mir das Google-Tier mit Sicherheit irgendwas anderes ausschmeißen, aber mit Sicherheit nicht mehr diese Seite, die ich da mal gefunden habe. Also da wirklich auch bewusst mit umzugehen, wenn ich Impulse bekomme und die dann auch zu archivieren. Und du hast auch eben im Vorfeld was sehr Spannendes erzählt, was du gemacht hast mit Ingenieurunternehmen und ihrer Bücherecke. Erzähl mal dazu.
Ja, es gibt, also ich habe das gemerkt bei den Seminaren in Konzernen, wenn man den üblichen Büchertisch am ersten Seminartag präsentiert, dann kommt der Einwand, wir haben keine Zeit zum Lesen. Dabei habe ich das erste Mal festgestellt, dass wir verlernt haben zu lernen. Gerade wenn wir irgendwie so die 40 überschritten haben, glauben wir, wir haben schon alles gelernt, wir wissen, wie man lernt. Das Argument kann man erstmal stehen lassen, aber am zweiten Tag habe ich die Bücher weggepackt und habe einfach Podcasts gebracht oder CDs oder Seminare, weil jeder hat ein Handy. Alle Handys sind MP3-fähig. Das heißt, ich kann die Reisezeit im Auto nutzen, um das Auto zur Rolle Universitäts zu machen. Also immer wieder spannende Themen mit rein zu packen. Ich habe dann Kontakt zu Cornelsen aufgenommen. Die haben eine sehr schöne CD-Reihe, wo über eine Stunde man verhandeln, Networking, Smalltalk im Business. Also die unterschiedlichsten Themen gibt es in diesem Bereich. Man hat mir das Lernmaterial auch zur Verfügung gestellt. Ich habe es mehrfach empfohlen und es ist eine tolle Methode, um einfach dran zu bleiben und immer wieder neue Dinge zu hören. Und aus diesem Thema sind in einigen Unternehmen so kleine Akademien entstanden, weil wir sind als Ingenieur doch im Bereich Wissenserzeugung tätig. Das heißt, wo kommt neues Wissen her? Wie zeige ich denn eigentlich, dass wir etwas kreieren, dass wir etwas beginnen? Das fängt mit Lesen an. Die Japaner machen das vor. Also man schaut erstmal, was gibt es denn an Wissen, zerlegt das Telefon und baut dann ein besseres. Der deutsche Ingenieur krankt ja manchmal an dieser Krankheit nicht selbst erfunden. Und dann kann das schon etwas nicht sein. Wenn ich aber es erleichtere zu sagen, hier gibt es Bücher zum Thema Projektmanagement, zum Thema soziale Kompetenzen, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und kann halt CDs oder Videos mit anbieten, um einfach immer wieder dran zu bleiben, zu sagen, ja, unsere Mitarbeiter lernen auch.
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe mal so ein wunderschönes Bildzitat gehört. Ich glaube, das kam aus der Physik oder der Mathematik, ich bin mir nicht ganz sicher. Dort ist es nämlich völlig normal und die sagen, wir stehen auf Schultern von Giganten.
Genau.
Weil die über Jahrtausend Generationen ihrer Fach, ich glaube Mathematik, weiß ich, bin mir nicht sicher, irgendwoher kam das. Und das ist etwas, das müssen wir Ingenieure auch. Wir haben das Wissen der ganzen Generationen und das Wissen ist irgendwo archiviert, meistens noch in Büchern, früher oder später eben in auch neuen Medien. Und das zu nutzen und sich auf diese Schultern zu stellen, ist, glaube ich, ein Riesenthema.
Also es ist seit, glaube ich, 2001 oder 2002 sogar in der europäischen Gesetzgebung verankert, dass Europa die Herausforderung hat, in die Wissensgesellschaft rüber zu gehen. Es gibt ja diese 7 Kontrarejef-Zyklen. Und Europa steht vor dieser Herausforderung. Wer Kinder hat, hat das alles selbst erlebt, die Umsetzung. Weil einer der Punkte ist zum Beispiel Englisch ab der ersten Klasse. Oder denken wir an Bachelor- und Master-Umsetzung, dass die Abschlüsse vereinheitlicht sind, dass man eine Fremdsprachenkompetenz hat, dass wir Computerunterricht bereits, also die digitale Kompetenz, wie gehe ich eigentlich damit um? Es gibt einen wichtigen Punkt, der auch dort in der Gesetzgebung verankert ist, das ist das lebenslange Lernen und dass wir wieder lernen müssen zu lernen. Und das ist genau dieser Punkt, wo jeder selbst für sich erstmal überlegen muss, was zeigt sich denn, dass ich das tue? Bei einem Student konnte man relativ gut sehen, was er gerade studiert, weil er die entsprechende Fachliteratur hat. Heutzutage, wenn man in ein Unternehmen reinkommt oder jemand zu Hause fragt, wann hast du das letzte Mal ein Fachbuch gelesen oder ein Fachseminar angehört, dann kann man sich oft gar nicht dran erinnern. Man rutscht so in diese Thematiken rein. Und das ist halt nicht so ganz das Optimale, wenn die gesamte Welt oder wenn Europa von so einer Veränderung ja geprägt wird. Es gibt einfach eine nächste Stufe der Projektzusammenarbeit.
Ja.
Das sind halt die multinationalen Projekte, die aber auch in so lokalen Clustern verankert sind. Also das Netzwerken in der Region, stelle ich halt auch immer wieder fest, wird einfach wichtiger.
Ja, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht nur bei den Ingenieuren als Bewusstsein vorhanden sein muss, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was bei den Unternehmen als Bewusstsein vorhanden sein muss. Wenn mein Mitarbeiter an seinem Schreibtisch sitzt und ein Buch liest, ist das Arbeiten. Gerade Entwicklungsingenieure. Ja, das ist Wissensaufnahme, um ein Problem zu lösen. Und damit sind wir aber auch bei kulturellen Sachen. Ja, vielfach erlebe ich die Situation, dass der Entwicklungsbereich manchmal so angesehen wird wie eine Fertigung. Ja, wenn der nicht beschäftigt aussieht, dann tut er nichts.
Ja.
Ja, und wenn er nicht am Platz ist, dann tut er auch nichts. Und ja, warum denn nicht joggen gehen mittags und da genau dieses Problem lösen? Dann komme ich anschließend zurück und habe eine Lösung. Ist das Arbeitszeit? Ist das nicht? Das ist viel ein Kulturthema. Und gerade wir auch in Deutschland tun uns da in manchen Unternehmen echt schwer mit.
Also ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit weg von dem Thema. Wenn es um Thema Coaching geht oder an den Austausch, dann rege ich oft mit meinem Gesprächspartner an, dass wir den Meetingraum verlassen und uns einfach ein bisschen bewegen, übers Firmengelände gehen. Häufig kommt dann da einfach, das geht nicht. Was denken denn dann meine Kollegen, wenn die uns spazieren gehen sehen? Dabei ist letztendlich neurologisch erwiesen, dass sobald wir uns bewegen, passiert auch in unserem Inneren etwas. Und meine besten Ideen, weil du eben auch fragtest, wo kommen denn die guten Ideen her? Die kommen nie, wenn ich am Schreibtisch sitze. Die kommen dann, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wenn ich joggen gehe, wenn ich in einer entspannten Atmosphäre bin. Und genau das ist auch so ein großer Themenkomplex. Wie entsteht eigentlich Neues? Was muss passieren, damit in unserem Bewusstsein unbewusste Sachen durch diese Schwelle durchdringen und dass man den guten Aha-Effekt hatten? Und ich erinnere mich an ein Entwicklungsprojekt, was ich im letzten Jahr begleitet habe. Dort hatte der Entwicklungsingenieur die Lösung, als er mit seiner Frau über ein Thema redete. Und die Frau sagt, du bist so niedergeschlagen, was ist denn eigentlich los? Erzähl doch mal. Und dann hat er erzählt. Und dann abends beim Fernseher kam dann die Idee, wo er sagte, da haben wir doch das Problem, da ist doch der Fehler. Und er war ganz begeistert. Ja. Also wir brauchen einen speziellen Zustand, um Ideen zu kreieren. Und auch da gibt es wieder Methoden, da gibt es Bücher weniger gut. Ich denke an autogenes Training, an Entspannungstechniken, an Selbstsuggestion, wie ich Ideen kreiere, dass die aus dem Unterbewusstsein letztendlich angezogen werden und dass sie dann da sind. Das geht aber nicht morgens um 8 bis 10. Wir machen jetzt mal Innovation in der Runde und man sitzt mit Krawatte da und überlegt, was für Ideen brauchten wir denn einfach mal. Also dieses Thema Open Innovation.
Ja.
Das ist auch ein Schlagwort in der Krise gewesen. Closed Innovation, wir haben die Lösung und wir bringen sie dann in den Markt rein. Der Gegensatz Open Innovation, wir fragen mal unsere Kunden, was sie denn brauchen. Wer fragt? Der Entwicklungsingenieur, der überlegt, was könnte ich denn fragen? Auch da haben wir wieder die Kommunikationsfähigkeiten. Häufig stelle ich dann fest, es gibt gar keine so belastbaren Netze, die man dann mal fragen könnte, um in den Austausch mit anderen zu gehen. Also auch da ist noch sehr viel zu tun.
Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge, was wichtig ist und zu tun ist. Und ein so ein Punkt, den ich gerade immer sehr spannend bei den Amerikanern finde, die sich da mit dem ganzen Thema beschäftigen, ist, die nennen das ja, ich schmeiß ein Ding an die Wand, mal gucken, ob es kleben bleibt.
Ja.
Ja, warum denn nicht das? Mal einfach ausprobieren, mal etwas einfach so prototypisch in den Markt geben oder an eine ausgewählte Kundschaft und sagen, spielt mal damit.
Genau, zu schauen, ob es funktioniert, ob es eine Resonanz gibt, kann ich nur empfehlen. Da sind die Amerikaner auch wieder offener, wenn wir auch das Thema Scheitern. In Amerika gilt ein Unternehmer erst dann etwas, wenn er mindestens 2-mal gescheitert ist. In Deutschland, wir wollen das allererste Mal rausgehen, direkt Erfolg haben. Widerspricht aber dann so ein bisschen dem Punkt zusammen, man geht mal raus und guckt mal, ob eine Resonanz für ein Produkt da ist.
Und das ist extrem wichtig. Also das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe selber in meinem Scheitern immer am meisten gelernt. Ob ich gescheitert bin mit einer Idee, mit einem Projekt, mit einem Ziel, wo ich hin wollte und dann es nicht geschafft habe. Auch als Unternehmer habe ich mehrmals das Scheitern erlebt, so dass ich aber immer die Möglichkeit hatte, aufzustehen und dann anschließend weiterzugeben, eben mit diesem Lernerfahrung. Lernen kam bei mir persönlich immer am meisten, oder den meisten Lernfortschritt habe ich immer dann gemacht, wenn ich ein Scheitern bewusst erlebt habe, aber dann auch aufgestanden bin. Also nicht dann liegen bleiben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wirklich aufstehen und sagen, okay, einmal abschütteln, ist wichtig gewesen als Lernerfahrung. Und ich gucke auf viele Dinge in meinen letzten Jahren oder 10 Jahren zurück, wo ich damals einfach sauer war und heute aber sagt, das war ganz wichtig, dass ich mich da auf die Klappe gelegt habe. Weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.
Auch da gehen wir ganz kleine Schritte. Ich bin seit 2008 zertifizierter Projektmanager nach PMP. Und dort ist in der letzten Überarbeitung auch eine kleine Neuerung mit reingekommen. Am Abschluss des Projektes hat ein PMP-zertifizierter Projektmanager die Aufgabe, seinen Kunden um Feedback zu fragen. Und zwar in den 2 Dimensionen. Wie warst du mit dem Produkt, also mit der Leistung zufrieden, die wir geliefert haben? Und wie warst du aber auch mit mir als Projektmanager zufrieden? Und meine Erfahrung ist, dass sich viele da sehr, sehr schwer tun. Okay. Am Ende des Projektes ein Lessons learned, was mehr ist es ja eigentlich nicht, sich zu öffnen und zu fragen, warst du zufrieden? Kann ich etwas besser machen? Weil daraus kann ich ja immer wieder auch Europa stärken, da kann ich das Unternehmen mit stärken und selbst letztendlich der Entwickler verändert sich dann auch. Wie gehen wir also mit Feedback um?
Oh ja.
Sind wir wieder bei den Handlungskompetenzen eines Projektmanagers, die persönliche Kompetenz. Kann ich überhaupt Feedback annehmen? Habe ich den Mut, um Feedback zu fragen? Auch da tun sich Ingenieure nach meiner Erfahrung eher schwer.
Ja. Und es ist eigentlich ganz relativ einfach, was Feedback angeht und auch Umgang mit Feedback, weil dieses, am Ende ist Feedback ein Geschenk. Ich kann fragen, ob einer bereit ist, mir ein Feedback zu geben, also dieses Geschenk zu geben. Und diese Person ja auch wirklich dann sagt, ja, okay, ich gebe dir ein Feedback und gebe dieses Geschenk. Jetzt kann ich ja wiederum als Feedback-Empfänger ganz bewusst überlegen, war dieses Geschenk für mich wertvoll oder nicht? Ja, und also deswegen, es hat ja in dem Sinne nichts Negatives, es ist einfach nur eine Einstellungssache, glaube ich, zum Thema Feedback jetzt mal als Beispiel. Und etwas, was ich zum Beispiel immer mache, ist im Vorfeld zu fragen, Voraussetzung für Zufriedenheit. Ja, was ist wirklich Voraussetzung für Zufriedenheit, wenn ich morgen durch diese Tür gehe und das Projekt ist zu Ende, dass ihr sagt, okay, das war wertvoll, dass du hier warst. Da kriegst du ganz andere Rückmeldungen und das ist jetzt zwar natürlich ein Trick aus meinem Kontext als Unternehmer auch, aber das kann ich wunderbar auch als Ingenieur in meinem Projekt zum Kunden gehen und sagen, okay, wenn wir fertig sind, was ist Voraussetzung für Zufriedenheit? Kriegst du manchmal ganz andere Antworten, als wenn du sind ihre wichtigsten Anforderungen? Ja, 3 Meter breit, 5 Meter hoch, blau angestrichen. Ja, aber wenn du diese Frage stellst, so, ja, mir wäre es wichtig, wenn wir es möglichst einfach verstehen. Und dann kommst du nämlich auf ganz andere Anforderungen. Und eben auch mit dem Thema Feedback, was ich auch gerne mache, ist wirklich dieses, bitte geben Sie mir persönlich eine Schulnote. Ich glaube, das haben wir auch häufig völlig verdrängt. Ja, weil wir sind es gewohnt gewesen, in der Schule Schulnoten zu bekommen und es war lästig. Ja, aber heute, ich frage da einfach. Und wenn ich eine 4 kriege oder eine 3 kriege, dann frage ich auch, warum.
Ja.
Ja. Interessanterweise habe ich aber auch einen Umkehreffekt. Wenn ich wirklich einen Kunden frage, geben Sie mir mal persönlich eine Note. Ja, das ist ja interessant, dass Sie mal fragen. Sie sind der Erste.
Mhm.
Ja. Und dieses Geben und Nehmen von Feedback ist ein riesengroßes Thema, was Kompetenz angeht.
Also in einer deiner letzten Podcasts, ich weiß nicht mehr genau, welches war, weil ich die im Wagen oft immer wieder höre, habe ich eine neue Technik gelernt, die mir sehr gut gefallen hat. Ich glaube, es war eine weibliche Gesprächspartnerin, du hattest, die arbeitet auch im Coaching-Umfeld. Branchencoaching.
Ach, die Françoise Antoy. Ja, genau.
Und sie hat mir eine sehr schöne Methode, da ging es auch um das Thema Feedback und dort habe ich selbst für mich wieder eine neue Methode gelernt, weil sie beschrieb, wenn man Schwierigkeiten hat, um Feedback zu fragen, sollte man für sich selbst vorher eine Vereinbarung treffen, zu sagen, ich sage nur Danke.
Ja.
Dass man nicht in diesen Komplex reinkommt, wo du sagst, okay, warum? Und er muss sich dann rechtfertigen, warum er dir eine 4 gegeben hat. Das war für mich eine wertvolle neue Methode, eine ganz einfache Methode zu sagen, okay, wie waren Sie mit unserem Projekt zufrieden? Und sich das anzuhören, danke, aber nicht in die Diskussion reinzugehen, weil ich glaube, viele, die uns Feedback geben, haben auch Angst, ehrliches Feedback zu geben, Kritik anzubringen, weil man sich da dann vielleicht der Diskussion stellen muss. Wenn ich das von vornherein aber sage, wir werden es nicht diskutieren, sondern ich möchte es einfach nur hören, ist das eine ganz neue, einfache Methode, um auch vielleicht mehr Feedback zu bekommen. Also hat mir sehr gut gefallen. Also.
Ja, also es war auch ein ganz faszinierendes Gespräch auch mit ihr über dieses ganze Thema, weil sie sich sehr viel auch mit dem Coaching auseinandersetzt. Ja, ja.
Es gibt noch ein Buch, was wir aus meiner Liste, die ich dir mal zugemailt hatte, nicht erwähnt hatten. Da geht es um dieses Thema, welche Worte wähle ich eigentlich? Also es gibt positive Worte, es gibt negative Worte. Du hast eben das Wort warum und weshalb zum Beispiel. Auch das verwechseln wir ja häufig. Also diese ganze psychologische Ecke. Und da kann ich auch nur empfehlen, einfach auch da einfach mal reinzuschauen und mal gucken, was gibt es denn da an verschiedenen Büchern? Welche Worte sollte ich nicht verwenden? Wie gehe ich eigentlich als Projektmanager, als Ingenieur mit der Psychologie um? Mittlerweile gibt es 1-2 gute Bücher, Psychologie für Projektmanager, wo die Modelle der Psychologen anwendbar sind für den Ingenieur erwähnt sind. Also auch da ein ganz klarer Appell zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man vielleicht nicht mit 2 und 2 zusammensetzt, aber die vielleicht die Gesprächsatmosphäre verändern. Also ein Buch ist zum Beispiel, so reden sich an die Spitze. Da geht es genau um die Themen, welche Worte wähle ich denn eigentlich? Positiv besetzte Worte oder negativ besetzte Worte? Oft sind es nur Kleinigkeiten, die man letztendlich hat. Und sich mit dieser Thematik Psychologie etwas auseinanderzusetzen. Aber das werden wir dann vielleicht in deinen Notes ja noch hinterlegen können.
Genau, das würde ich einfach auch mit als Buch hinterlegen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel den Trick, den ich immer mache, gerade wenn ich Vorträge halte oder Trainingspräsentationen. Du hast ja die Situation, du bist oft in einem neuen Raum mit teilweise unbekannten Personen. Und mir hat mal eine Trainerin den Tipp mitgegeben, stell dir vor, du füllst den Raum mit farblichen Kugeln. Es ist ein reiner Kopftrick. Ja? Also ist jetzt nicht Esoterik, bla bla bla, sondern wirklich nur ein Trick im Kopf. Du füllst ihn bewusst mit blauen und roten und grünen Kugeln. Hört sich im ersten Moment komisch an. Ich habe es dann ausprobiert im Kopf. Und plötzlich merkst du, wenn du gewisse Farben nutzt, veränderst du dich selber in deiner Einstellung und mit dieser Einstellung verändert sich natürlich auch direkt das Publikum. Das sind so gerade auch bei kritischen Meetings oder sowas, das sind einfache Gedanken, Tricks aus dem psychologischen, wissenschaftlichen Kontext, einfach angewandt auf unseren Alltag. Die funktionieren.
Ja. Also ich habe es in meiner Zeit als Projektmanager selbst gemerkt, wenn ich zu kritischen Status-Meetings oder Abnahmemeetings musste, dass ich eine andere Hemdfarbe gewählt habe oder die Krawatte zum Beispiel. Also ein schwarzes Hemd und eine rote Krawatte war bei mir immer der Punkt, ich möchte mich isolieren. Ich weiß, es steht eine harte Verhandlung vor. Dann geht man anders damit um, als wenn man sagt, ja, so ein lockeres Status-Meeting und man hat vielleicht das karierte Business-Hemd ohne Krawatte an. Also ich habe das nachher schon gemerkt, dass man halt die Farben anders wählt. Also auch da alles das, was uns umgibt, hat Einfluss wieder auf unsere Psyche. Und der Mensch selbst ist ja erstmal ein visueller Mensch. Wir nehmen ja 80% der Informationen mit den Augen auf. Und da macht natürlich dann die Hemdfarbe oder auch das kräftige Rot etwas aus.
Ja, absolut.
Also das sind auch viele Themen, die man im Vier-Augen-Gespräch durchaus offen mittlerweile auch im Ingenieurbereich ansprechen kann. In der größeren Runde ist meine Erfahrung, wird es noch nicht so häufig thematisiert. Aber im persönlichen Coaching, in der Begleitung einer jungen Führungskraft, das zu sensibilisieren, sich auch mit diesen Themen etwas zu beschäftigen, beschäftigen, sind oft die Erfolgskriterien der Menschen, die dann mit 50, 60 in den entsprechenden Positionen sind, wo vielleicht der junge Ingenieur noch hin will. Ja. Es gibt so diese Hidden Erfolgsfaktoren.
Ja. Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und auch da bin ich völlig bei dir mit dem Appell, sich auch mal damit zu beschäftigen. Wir sind häufig sehr sachlogisch geprägt durch unsere Ausbildung, manchmal auch durch unsere, ja, durch unsere Interessen, und dementsprechend ist das ein wichtiger Punkt. Ja.
Zu den Buchtipps, ich hatte, glaube ich, 8 oder 9 Themen angesprochen, möchte ich vielleicht noch etwas verallgemeinern. Die Bücher stehen nur stellvertretend für einen gewissen Bereich. Es gibt für jeden Bereich unterschiedliche Päpste, wenn wir jetzt Work-Life-Balance, den Professor Seifert zum Beispiel ansprechen. Also einfach den Appell zu dem Themenkomplex mal selbst ein bisschen zu googeln und vielleicht auch immer wieder nochmal nach 2, 3 Jahren neu in diese Thematik reinzugehen, weil mir ist das auch zum Beispiel selbst aufgefallen, die Lebensbalance, die Professor Seifert aufstellt, also so eine Waage zwischen Körper, Gesundheit, Arbeit und Leistung, wie stehe ich da zu, und Sinn und Kultur, Familie, Kontakt, wie balanciere ich das aus? Wenn man sich das Buch 2001, also richtig unter Druck gestanden hat, zu Zeiten des neuen Marktes, habe ich das für mich mal ausgefüllt. Und wenn man das jetzt nach gut 10 Jahren nochmal wieder rausnimmt, stellt man fest, das verschiebt sich so ein bisschen. Also immer wieder mal neu, selbst sich zu balancieren, zu sagen, wie wichtig ist mir die Arbeit jetzt als Jungingenieur und welche Prioritäten habe ich denn vielleicht heute, also auch das mal regelmäßig für sich zu machen, so jedes Jahr oder alle 2 Jahre einfach nochmal neu zu balancieren, um eine Lebensbalance hinzubekommen. Da gibt es auch ganz schöne Modelle, weil wir werden alle feststellen, dass wir schon Stück für Stück vielleicht dann aus der Technik rausrutschen und immer wieder bei jungen Ingenieuren feststellen, dass es sich schwer damit zu tun, weil wir Deutschen sind ja die Einzigen, die sagen, ich bin Ingenieur. Die Amerikaner sagen eher, ich habe eine ingenieurmäßige Ausbildung. Wir verbinden aber häufig unseren Ingenieur mit unserer Persönlichkeit. Ja. Und da sage ich immer nur Achtung, das ist gefährlich, weil ja, was ist ein Manager dann eigentlich? Ist das minderwertig? Also was sind wir denn eigentlich?
Ja, genau.
Also dann kommt man dann doch wieder ein bisschen an seinen eigenen Kern, an die eigene Persönlichkeit ran. Ja. Weil wir sind ja auch Vater, wir sind ja auch Partner. Wir haben so viele unterschiedliche Rollen. Wir sind auch ein Individuum, was vielleicht gerne Fußball spielt.
Ja.
Aber ich stelle halt in den Seminaren immer wieder bei dem Selbstvorstellen vor, ja, ich bin Maschinenbauingenieur, ich bin Elektroingenieur, ich bin Programmierer.
Ja, ja, und dann auch noch, ne, ich bin der Programmierer und ich verstehe die anderen nicht. Oder andersrum, das ist ja der Programmierer, den verstehe ich nicht.
Genau.
Aber wir sind technisch orientierte Menschen mit einer entsprechenden Ausbildung und einer Fachvertiefung. In der letzten Episode, der Christoph Wirz zum Thema Karriere und Job hatte das auch so schön gesagt. Der sagte auch, macht euch Gedanken, was ist euch wichtig beim nächsten Schritt? Ist es der Karrieresprung? Ist es der Gehaltssprung? Ist es die regionale Ausrichtung? Will ich beispielsweise in eine Großstadt und dort viel erleben? Ja, oder habe ich eher die Situation, dass ich jetzt sage, ach, ich habe genug Großstadt, ich will raus. Ja, ich habe Kinder, ich kann gar nicht mehr so weit, ich kann nur noch in meiner Region. Ja, oder ich gehe dahin, wo der Lebensmittelpunkt von meiner Frau und meinen Kindern ist, war vorher viel unterwegs und nur am Wochenende zu Hause. All diese Fragen sind ja wichtig und die verändern sich ja auch mit der Zeit.
Und gerade dann für System Engineering, für Projektmanager, für Systemarchitekten, egal wie man die Bezeichnung wählt, wird man relativ schnell nacherkennen, dass das Ingenieurmäßige das Fundament ist, auf dem man halt dann andere Dinge aufbaut. Aber es ist halt nicht ein Entweder-Oder, es ist immer ein Sowohl als auch.
Ganz wichtig.
Und das ist halt ein ganz neuer Aspekt für diese Fokussierung, die wir über das Studium, über den Jungingenieur erlebt haben. Plötzlich zu sagen, da gehört noch ganz viel mehr mit dazu, um kompetent zu werden, um ein langes Berufsleben zu haben. Weil früher war das Leben mit 65 vielleicht vorbei. Heute fängt nochmal ein ganz neues Drittel dann an,
ja,
wo man noch oft 15 Jahre als Spezialist, als Consultant die Welt ganz anders gestalten kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch der heute sich verändert. Ein Bekannter von mir, der Vater ist lange Jahre Ingenieur gewesen, irgendwo im Kölner Raum, in einem Unternehmen, und ist dann im Rahmen der Wirtschaftskrise früh verrentet worden und saß jetzt mit seiner Spezialisierung zu Hause. Die Firma hat damals gesagt, brauchen wir nicht mehr, ist auch eh so das Alter, gucken wir mal, kriegen wir mal irgendwie alle gemeinsam irgendwas hin. So, und dann saß er zu Hause. Und nach der Krise ist das Unternehmen nämlich plötzlich an den Punkt gekommen, Moment, da ist uns auch ein wichtiges Wissen abhandengekommen. Ja. Plus, er saß jetzt da zu Hause. Ja, und jetzt ist er quasi freiberuflich in seiner Frühverrentung. Das ist dann immer ein bisschen tricky, bis das arbeitsrechtlich alles möglich ist. aber für sein altes Unternehmen noch als Berater da, hilft bei gewissen Fragestellungen, ist wirklich mit seinem Wissen wieder verfügbar für das Unternehmen. Und ich glaube, da müssen wir, jüngere Generationen, die noch weit weg sind von der Rente, auch sich bewusst darauf einstellen. Es gibt natürlich gesetzlich den Punkt, 67 gehe ich in Rente, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten im Kopf.
Genau. Ja. Auch da die Gesetzgebung ja immer so ein bisschen hinten an. Erst seit kurzem darf man ja auch als Rentner mehr hinzuverdienen. Das geht alles genau in diese Richtung, dass wir auf dem Weg in eine ganz neue Gesellschaftsform sind. Weil wenn der Rentner für seine Freiberuflichkeit plötzlich die Rente gekürzt bekommt, dann hat er nicht mehr so viel Spaß, die Dinge dann zu tun. Also da wird jeder auch, gerade wenn wir Demografiefaktor sehen, wenn wir die Rentenlücke sehen, für sich überlegen müssen, was sind denn meine Möglichkeiten, noch Einkommen zu gestalten? Wie kann ich denn auch als Rentner noch einkommensfähig bleiben und wie kann ich Spaß an dem Leben noch haben, was ich dann führe? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Entwicklungsingenieur, der dann in Rente geschickt wird und der darf dann nicht mehr basteln, weil er dann das Equipment nicht mehr da hat oder seine Netze nicht mehr hat. Aber indem er dann temporär als Berater noch mit agieren kann, kann der durchaus 10 Jahre noch spannende Themen begleiten.
Ich habe genau das gleiche Beispiel jetzt auch in einem anderen Kontext gehabt, wo ich Kontakt bekommen habe mit einem Systemingenieur, auch aus dem Luft- und Raumfahrt-Kontext, der auch jetzt in Rente ist, über 20 Jahre Systems Engineering Requirements Management gemacht hat und er sitzt jetzt zu Hause und sagt, ich hätte mal Bock, so für 2 Monate im Jahr oder für zwei Monate im Jahr irgendein Thema in meiner alten Spezialisierung einfach mal nach vorne zu schieben. Und ich glaube, da müssen sich auch Unternehmen dann hin entwickeln, die sagen, ja, dann hole ich mir aber einen Spezialisten, aber der muss mal mindestens ein Jahr da sein. Nee, warum nicht Arbeitspakete schnüren und dann diese Spezialisten verfügbar machen? Und er sagt auch, er hat eigentlich nur 2 Voraussetzungen. Das eine ist eben, dass er keinen Bock hat mehr, jetzt so 1-2 Jahre am Stück ein Projekt zu begleiten. Das hat er jahrelang genug gemacht. Das zweite ist, er ist halt in seinem sozialen Umfeld in München lokalisiert. Er macht das gerne, aber macht das von zu Hause. Mhm. Und ich glaube auch da, das Internet bietet ja die Technologien an. Wir können heute alle von zu Hause arbeiten. Das wird auch aus meiner Sicht bei Firmen noch viel zu wenig genutzt. Die Möglichkeit eben, solche Spezialisten phasenweise auf Arbeitspakete, die klar definiert sind, einzubinden. Und ich glaube, die größte Ausrede ist immer, ich kann das nicht als Arbeitspaket, frage ich immer, ist das vielleicht eher nur eine Ausrede, weil man sich damit nicht beschäftigen möchte? Ja, weil wenn ich es auch auf die andere Seite der Weltkugel geben kann, dann kann ich es auch an einen Spezialisten nach München geben. Ja, nur weil der im deutschen Ländle sitzt, heißt das ja noch lange nicht, dass der genauso remote
arbeitet. Also die Herausforderung liegt daran, das implizite Wissen, was in diesen kleineren Unternehmen vorhanden ist, in explizites Wissen zu wandeln. Und im letzten Jahr hatte ich die Gelegenheit, ein so ein Projekt zu begleiten im Rahmen der Nachfolgeregelung, wo ein kleines Ingenieurbüro mit 17, 18 Mitarbeitern von einem größeren Mittelständler aufgekauft worden ist. Und wir schon sehr viel Schwierigkeiten hatten, das Wissen aus diesen Spezialisten rauszuholen. Leider sind dann noch 2 Mitarbeiter gegangen, bevor die Entwicklungsergebnisse sauber dokumentiert worden ist. Aber dieses implizite Wissen aus den Köpfen der erfahrenen 65-jährigen Inhaber, promovierte Maschinenbau und Elektrotechniker rauszunehmen und jetzt in das neue Unternehmen, in eine andere Kultur zu übergeben, war eine große Herausforderung. Ist uns auch nicht so ganz letztendlich gelungen. Also oft muss man dann Entwicklungen nochmal neu aufsetzen mit einer neuen Technologie. Also das ist eine große Herausforderung, die gerade auch wieder im Rahmen Demografie auf uns zukommt. Da haben wir aber auch wieder das Thema Kommunikation. Ich muss geschickt fragen. Ich muss rausfinden, was setze ich denn vielleicht voraus, was der gar nicht voraussetzt. Ein Trainerkollege von mir begleitet als Change Manager diesen Prozess in Konzernen. Es gibt große Konzerne im Technologiebereich, da gibt es eine Einstellungslücke von 5, 7, 8, 9 Jahre. Und wo jetzt auf einen Schwung eine ganze Generation von älteren Ingenieuren mit 3, 64 in den Vorruhestand gehen und die verstehen sich nicht mehr mit den jungen Ingenieuren. Die stellen auch die falschen Fragen und er ist bewusst branchenfremd, aber er kann gut fragen. Und indem er immer wieder genau die Themen ranbringt in Workshops, merken beide Parteien, sowohl der Erfahrene, das ist, Moment mal, das ist doch selbstverständlich, das habe ich gar nicht erwähnt, und der junge Ingenieur weiß gar nicht, was er fragen soll. Und er ist nur Mediator dazwischen, um das, ja in der Regel 7, 8 Workshops immer das Wissen dann transferiert hat. Man hat es nur auf dem Tisch liegen. Es ist noch nicht strukturiert, es ist noch nicht verstanden. Aber die Arbeitsfelder sind beschrieben. Und das geht auch wieder nur dann, wenn ich wieder Kommunikationsfähigkeiten habe, Moderationsfähigkeiten habe. Und das sind neue Aufgabenfelder, die an Ingenieure rankommen, weil dass man das ingenieurmäßige Wissen mitbringt, naturwissenschaftliche Wissen, ist selbstverständlich. Aber diese Add-on, Fähigkeit. Da gibt es noch große weiße
Felder. Felder, die auf jeden Fall noch betrachtet werden müssen. Ja, ich hatte das letztes Jahr auch bei Zeiss genau den gleiche Situation. Ich habe die als Mentor da begleitet und die wissen, dass ich podcaste und plötzlich kam auf den Punkt, Moment mal, ist das vielleicht eine Art und Weise, wie wir Wissen konservieren können? Ja, weil dann kommt jemand, der einfach in der Lage ist, Fragen zu stellen.
Ja.
Und dann wird das aufgenommen und dann ist es im Intranet neben allen anderen Formen der Wissensdokumentation verfügbar. Und ich glaube, auch da ist ein Thema, wo auch wir Ingenieure uns alle mit beschäftigen müssen, wie kann ich Wissen so aufbereiten, dass ich es jemand anderem weitergeben kann. Sowohl im eigenen Unternehmen, im eigenen Projekt, aber auch eben halt im eigenen Unternehmen einer nachfolgenden Generation.
Es fängt eigentlich an dieser Stelle schon an, dass wir das falsche Wort dafür nehmen, weil wir reden von Wissensmanagement. Eigentlich meinen wir Informationen. Weil nur indem ich es verarbeite, bearbeite, mich damit beschäftige, wird aus den Informationen, die für alle verfügbar sind, wird Wissen für einen selbst. Und diesen Transferschritt, da gehen wir noch nicht mit um. Wir haben diesen Begriff IT. Der ist so verselbstständig. Informationstechnologie war sehr lange, lange technologielastig. Wir mussten uns darum kümmern, dass das alles funktioniert, dass die Technik nicht abstürzt, dass wir keine Bluescreens haben. Mittlerweile interessiert die Technik niemand mehr, die funktioniert. Aber wie wir mit Informationen umgehen, mit dem Overflow, wie wir es kanalisieren, wie wir aus Informationen Wissen machen, anwendbares Wissen, das ist die große Herausforderung der nächsten 10, 15 Jahre, die Europa mit der gesamten Spannbreite von Spanien bis nach Asien rüber hat.
Ja, und eben an der Stelle kommt Kommunikation, Kultur, und der ganze Umgang mit diesem ganzen Thema zusammen. Und ich glaube, da müssen wir Ingenieure uns noch definitiv immer weiter darauf einstellen. Und dieses Bewusstsein, allein schon das Bewusstsein ist ja schon ein wichtiger Schritt in die Richtung.
Ja, und vielleicht geben da diese Impulse oder das Gespräch, was wir hier so ein bisschen global auch hergeführt haben, vielleicht den einen oder anderen Impuls zu sagen, ich schaue mal in die eine oder andere Ecke, was mir da fehlt oder wo das Ganze global hingeht. Ist ja heute so ein bisschen anders gewesen als sonst. Es war ja sehr weit und allgemein, im Gegensatz zu deinen konkreten Themen, die häufig halt da sind.
Aber an der Stelle auch hatte ich ja auch den Wunsch, schon länger das Gespräch mit dir zu führen, weil auch die Hörer danach fragen. Also die wünschen sich auch eben noch viel mehr nach neben den rein fachlich tiefgehenden methodischen Sachen eben halt auch genau solche Gespräche. Und das finde ich super spannend und danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ja, ich würde sagen, kommen wir so zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Es gibt vielleicht einen Hinweis, den man jungen Ingenieuren mitgeben kann, und zwar die Rede von Steve Jobs, stay hungry. Und wenn das die jungen Ingenieure oder jeder eigentlich, der sein Leben gestalten will, mitnimmt und schaut sich das einfach nochmal an, das ist ja das klassische Erfolgsstory. Wenn man hungrig bleibt nach Wissen, dann wird man Informationen finden und die kann man dann wandeln. Und
das ist ein wunderbares Abschlusszitat, Stay Hungry. Ich danke dir an der Stelle, Kurt,
gerne,
für deine
Mike.
Zeit. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in irgendeiner Form miteinander reden und austauschen. Ja, und sage an dieser Stelle Tschüss.
Dankeschön. Tschüss, Mike. Und nochmal vielen Dank, dass ich mitwirken durfte an deiner tollen Podcast-Reihe.
Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise zum Abschluss. Natürlich findet ihr alles Wissenswerte der heutigen Episode in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/46. Ansonsten, ihr habt das vielleicht schon gesehen, eine spannende Neuigkeit, die für mich sehr überraschend war. Ich habe eine eigene Seite zum Thema Spenden eingerichtet, weil mich immer mehr Hörer angesprochen haben. Ich kann nicht außer Flatter noch andere Kanäle nutzen, um dir was Gutes zu tun und diesen Podcast weiter zu unterstützen. Daraufhin habe ich dann vor ungefähr 10 Tagen eine eigene Seite online gestellt und habe gesagt, gut, da gibt's jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Bin mal gespannt, ob der ein oder andere das interessant findet. Und ja, prompt kam ich dann 4 Tage später wieder von einer Reise zurück und hatte den tollen Effekt, dass ich bei mir am Küchentisch ein Paket von Amazon, ein kleines Päckchen von Amazon gefunden habe und wunderte mich sehr, schaute meine Frau an und sagte, ich habe doch gar nichts bestellt bei Amazon, guckte da rein und so hat einer der Hörer mir etwas geschenkt von meiner Amazon-Wunschliste. Da vielen Dank an Martin Bauer, der mir eben doch zwei Sachen geschenkt hat, die mich sehr gefreut haben. Es war eine sehr große Überraschung, unerwarteterweise. Ich freue mich sehr an dieser Stelle nochmal ein Riesendank an Martin Bauer. Und also wenn ihr Interesse habt, da den Zukunftsarchitekten zu unterstützen, unter Spenden habe ich alle Möglichkeiten online gestellt. Es wird auch bald noch eine zweite Seite geben, die ich fast fertig habe. Es fehlen nur noch ein paar Bildchen. Und zwar das Thema Technik. Mich haben viele angesprochen, welche Technik ich nutze, wie ich das Ganze so mache, um diesen Podcast zu produzieren in meiner Freizeit. Und dementsprechend wird es demnächst auch nochmal eine Seite zum Thema Technik geben. Wenn euch der Podcast oder auch diese Episode gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfiehlt an andere Ingenieure. Ich bedanke mich fürs Zuhören, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.